Und so haben wir Menschen bei uns zu Hause gehabt, wo alle eigentlich so ein bisschen den Kopf schütteln. Und dann beginnt man mit diesen Leuten zu reden. Du setzt dich hin und lässt die mal erzählen. Und dann geht dir das Herz auf.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Jitza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist eine Frau, der man stundenlang zuhören kann, auch dann, wenn sie schweigt. Denn ihre Worte hallen im Herzen nach. Sie hat mit 5 Jahren ihrer Mutter ihre erste Geschichte diktiert. Mit 7 fing sie an, ihre eigenen Geschichten selbst aufzuschreiben. Und mit 15 brachte sie ihr allererstes Buch heraus. Sie war schon in vielen Ländern, wie beispielsweise Brasilien, Pakistan, Guatemala, Chile, Peru, Australien, Israel oder USA, von denen mein Algorithmus irritiert wäre, wenn ich plötzlich eine Google-Suchanfrage stellen würde. Sie hat eine einmalige Art, Menschen wahrzunehmen und Menschen Menschen sein zu lassen. Und wie praktisch, dass sie dabei mehr als 3 Sprachen sprechen kann. Wie viele? Das kann sie uns jetzt selbst erzählen. Damaris, schön, dass du heute hier bist.
Ja, danke dir. Ich finde es wunderbar, dass ich hier sein darf.
Er trifft sich gut.
Ja, trifft sich sehr gut.
Damaris, du hast dir als dein Lieblingsgetränk Red Bull Juneberry gewünscht.
Ja.
Tabea bringt es dir.
Oh, ist das krass. Dankeschön.
Also wir betrachten das jetzt gerade, weil tatsächlich musste ich vorab einmal googeln, wie das aussieht, damit wir das irgendwo im Regal finden. Mach es gern mal auf.
Soll ich
lass es mal
Achtung.
Hören.
Oh.
Wow.
Wow.
Guten Appetit.
Ja, danke schön.
Greif gerne zu.
Dankeschön. Mm. Oh, das ist lecker. Das ist so lecker. Ich weiß ja nicht mal genau, was das ist. Ich habe das erst kürzlich entdeckt und gedacht, oh, das ist cool. Das ist mein Lieblingsgetränk. Fertig.
Ja, also wenn alles im Leben so einfach ist, ne, dann ist das Leben schön. Nein, das Leben ist auch so schön. Ja, greif gerne zu. Tatsächlich, ich habe gegoogelt, das ist Heidelbeergeschmack, aber Juneberry ist eine Felsenbirne.
Mhm.
Laut Google. Und gehört zu den apfelfrüchtigen Kernobstgewächsen. Und jetzt kommt's. Sie wächst unter anderem in Nordamerika. Warst du schon mal in Nordamerika?
Ja, war ich. Also in den USA. Ja, genau.
Mexiko ist auch da, ne? Nordamerika?
Mexiko ist ein bisschen so drunter. Da war ich auch schon mal.
Ja. Und wie häufig?
Nee.
Also in Amerika jetzt?
Amerika habe ich mal gelebt. Mit meinem Mann zusammen damals noch. Aber da musste ich alle 3 Monate ausreisen, weil die mir kein Visum gegeben haben. Obwohl ich verheiratet war. Das war echt krass. Muss ich immer wieder ausreisen, einreisen, weil gewohnt haben wir dort.
Ja. Und von wo bist du denn immer wieder eingereist nach Amerika?
Von Sao Paulo, weil wir hatten eine Arbeit in Sao Paulo, Brasilien.
Ja.
Und deswegen dann sind wir beide immer hin und her geswitcht zwischen North Carolina und Sao Paulo die ganze Zeit.
Krass. Und wie lange war dieser Zeitraum, hin und her zu switchen?
Ich glaube so 2 Jahre vielleicht.
Boah.
Ja.
Boah, das ist schon Action, ne?
Ja. Ja.
Und Liebe.
Ja.
Ja. Also, ja, genau in der Reihenfolge wahrscheinlich. Um das nochmal aufzugreifen, wie viele Sprachen sprichst du?
Da muss ich jetzt zählen. Mhm. Also wenn man Schweizerdeutsch dazu zählt, ich würde die mal dazu zählen.
Ja.
Dann Schweizerdeutsch 1, dann Deutsch, nicht wahr? Dann Englisch,
ja.
Dann Französisch zähle ich halb dazu, weil ich habe es in der Schule gelernt, aber ich spreche hundsmiserabel Französisch, aber dafür Portugiesisch, das spreche ich sehr gut. Und ich konnte mal Spanisch, aber das habe ich ein bisschen seit Portugiesisch recht vernachlässigt. Genau.
Okay, also das ist schon eine Ansage. Was heißt auf Portugiesisch schön, dass es dich gibt?
Que bom que você existe.
Stark. Also bevor ich es vergesse, dieser Podcast hier wird von Dirk und Anke Schumacher aus dem Bergischen Bestattungshaus unterstützt. Was heißt schön, dass es euch gibt? Auf Schweizerdeutsch.
Schön, dass es dich gibt.
Wunderbar, Damaris, danke. Wirklich, dass du dich spontan mit hier drauf eingelassen hast. Du hast inzwischen 47 Bücher geschrieben.
Ja.
Wenn du mit 15 dein erstes Buch rausgebracht hast, dann war das 1995, korrekt?
Mit 15? Nee, 1985.
Ach du Grünchen. 1985, mein Geburtsjahr. Yeah, yeah. Mein Geburtsjahr.
Oh, wow.
Boah, das heißt, du hast in rund 40 Jahren 47 Bücher geschrieben.
Ja, also ja.
Ja.
Stimmt, verrückt.
Also mehr als ein Buch pro Jahr.
Ja, das stimmt, glaube ich, ja.
Ja. Und mein ganzes Leben.
Oh Mann, das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Wow, ja, stimmt.
Wie kann man sich das so konkret vorstellen? Wie entsteht so ein Buch so? Mit der Recherche, viel am Schreibtisch sitzen, eine Idee bekommen.
Ja, also heutzutage ist es halt so, ich recherchiere dann ganz viel. Gott sei Dank gibt es Internet. Dann google ich wahnsinnig viel. Ich habe es noch nicht so mit KI, da wäre ich wahrscheinlich noch schneller, aber das ist noch nicht so mein Ding, vorläufig so, wirklich nicht. Deswegen, ich google einfach und suche mir so die Informationen zusammen. Manchmal nehme ich mir noch ein Buch dazu, manchmal aber auch nicht. Es kommt ganz auf das Thema drauf an und was mich interessiert. Zum Beispiel, als Beispiel, als ich Noah schrieb, da habe ich mir so überlegt, dass Noah ganz bestimmt ein Tierfreund gewesen war. Weil Gott ja immer auf uns eingeht, was wir gerne machen und wie wir sind. Deswegen dachte ich, er hat bestimmt einen ausgesucht, der Tiere mag. Wenn man so lange mit Tieren zusammen sein muss. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich machen, dass das den Noah wirklich speziell macht. Und ich dachte, der mag Löwen zum Beispiel. Löwen und Tiger habe ich einfach so erfunden. Und dann dachte ich, okay, wenn der gut mit Löwen und Tigern konnte, dann muss ich mir ein Buch kaufen von einem, der ja irgendwie was mit denen zu tun hatte. Und dann fand ich ein Buch von einem Dompteur aus irgendwie, was weiß ich, uraltes Buch. Das gibt's fast nicht mehr, aber ich habe es irgendwo gefunden. Und da habe ich so viele tolle Stories gelesen von ihm, wie er mit diesen Tieren umgeht. Und das habe ich 1:1 einbauen können in Noah. Das ist so eine Recherche, ein Buch. Da will kein Mensch drauf kommen, dass das mit Noah zu tun hat. Mhm. Für mich hat es voll was damit zu tun. Mhm. Genau. Und dann sitze ich natürlich stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang einfach vorm Computer und schreibe.
Wie viel ist Recherche, wie viel ist Schreiben? Wenn man das mal so aus dem Bauch heraus nebeneinander stellt oder aufwiegt.
Das ist echt schwer zu sagen, weil das geht so Hand in Hand. Mhm. Da habe ich jetzt tatsächlich keine Ahnung. Vielleicht ein Drittel Recherche oder so. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher.
Ja. Ich meine, wenn du 1985 dein erstes Buch herausgebracht hast, dann hast du es ja vorher geschrieben. Also ja. Da gab es noch nicht viel mit Google.
Nein. In der habe ich dort habe ich so recherchiert. Das waren noch Geschichten, die habe ich einfach so erfunden. So, das war dann die Abenteuerklasse, eine Klasse, die Abenteuer erlebt. Und unter anderem habe ich dann gedacht, die machen jetzt eine Fahrradtour irgendwie so und dann übernachten sie irgendwo. Und dann sind einfach schlicht und einfach meine Schwester und ich mit dem Fahrrad dahin gefahren, wo ich dachte, da will ich, dass das Ganze spielt. Und so habe ich recherchiert. 1:1 mit dem Fahrrad und so. Ja, genau, das war eine andere Art von Recherche.
Ja, echt stark. Also die Abenteuerklasse hatte ich damals tatsächlich auf Kassette gehört.
Ja.
Und wusste jahrelang, jahrzehntelang nicht, dass tatsächlich das deine Geschichten sind.
Ja.
Wenn man deine Bücher liest, entstehen in meinem Kopf Bilder. Mhm. Das kenne ich sonst nur, wenn ich Filme schaue zum Beispiel. Oder man ist zutiefst berührt in Tränen oder in lustigen Momenten. Oder man schüttelt den Kopf und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Also ich finde, du bist hochgradig begabt und deine Bücher haben von Jugend an, wie gesagt, meinen Horizont total krass erweitert und dahingehend geprägt, dass ich begriff, also erstmal wirklich nur als eine Ahnung, okay, da gibt es noch viel, viel mehr. Mhm. Es ist noch so viel, 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 viel mehr möglich.
Ja.
Ich habe mal ausgerechnet, Damaris. Ja. Deine 47 Bücher zählen insgesamt 12.964 Seiten.
Nee. Oh, das wusste ich nicht.
Ist
ja krass.
Das eine Buch, was ich nicht mit eingezählt habe, ist das, was es nur zum Download geht auf deiner Homepage.
Ja.
Und deine Homepage zeigt ja auch eine Chronologie deiner Bücher.
Ja.
Das habe ich mir mal ausgedruckt.
Ja.
Und dann habe ich bei Amazon eingegeben, okay, wie viel Seiten pro Buch hat. Also insgesamt 12.964 Seiten.
Wow.
Kennst du sowas wie eine Schreibblockade?
Oh ja, kenne ich. In der Zwischenzeit kenne ich's. Habe ich lange Jahre nicht gekannt. Ehrlich gesagt hatte ich erst eine Schreibblockade vor eineinhalb Jahren. Genau. Da hatte ich meine allererste Schreibblockade. Und das war heftig. Das war wirklich heftig. Da kam ich fast nicht mehr raus. Ja.
Bei 47 Büchern und du bist Bestseller-Autorin. Wie kann man sich so eine Schreibblockade vorstellen? Wie fühlt sich das an? Und was braucht es, dass es sich lösen kann?
Ja. Also sagen wir mal so, die kleine Schreibblockaden habe ich eigentlich schon die ganze Zeit, sagen wir mal. Aber das sind dann so Dinge, die lösen sich sehr schnell auf. Das heißt, du sitzt einfach da, wahrscheinlich wie wenn man einen Aufsatz oder so schreibt und du weißt halt nicht weiter. Mhm. Und das passiert mir dann schon oft, weil ja, dann sitze ich halt da und starre den Computer an und hirne an einem Satz herum und finde keinen Satz oder weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Irgendein Strang fehlt mir, irgendein Detail und dann überlege ich und irgendwann brummt mir der Schädel wirklich. Und dann gibt's für mich jeweils nur noch eines, raus, einfach raus. Und das mache ich dann auch und dann gehe ich joggen. Joggen ist mein Blockadenlöser, kann man echt so sagen. Denn dann bin ich draußen in der Natur und ich habe das Gefühl, das bläst mir den Kopf frei, wenn ich da am Joggen bin in unserem Wald, oben an unserem Haus. Und dann werde ich auch meistens sehr inspiriert von Gott. Also wirklich, dann kommen plötzlich Ideen. Und manchmal ist es wirklich ein Wort, das ich nicht finde, ein Satz, ein Kapitel. Also es kann alles Mögliche sein. Und manchmal braucht es nur ein Wort oder das könntest du noch einbauen. Und ich so, wow, das ist die Lösung. Und das sind ganz kleine Sachen. Aber das macht dann, dass ich wieder mich nachher hinsetzen kann und wieder schreiben kann. So sind die meisten Blockaden dann innerhalb von einer, zwei Stunden, allerhöchstens bis zum nächsten Morgen, sind die gelöst. Also wirklich, das war eigentlich immer so. Eben bis letzten Sommer, wo dann wirklich eine große Schreibblockade war. Und da hatte ich dann sogar Panikattacken vorm Computer. Sowas habe ich noch nie gehabt vorher, noch nie. Dass ich vorm Computer sitze und kann nicht mehr atmen, weil ich einfach denke, ich weiß nicht weiter. Ich weiß überhaupt nicht weiter. Und das hat sich dann über Monate gezogen. Mhm. Monate. So wie man es im Film sieht. Wirklich, ich habe immer bei den Filmen gedacht, das ist übertrieben, das stimmt sowieso nicht, das ist einfach damit schön dramaturgisch toll, ist in einem Film, das kenne ich nicht. Aber es ist mir passiert. Ist mir passiert, ja.
Und in einer Situation, wo du dich im Grunde wohlfühlst, im Schreiben, beim Schreiben.
Genau. Und das macht das Ganze so schlimm, weil das ist mein Wohlfühlgebiet, das ist das, was ich mein Leben lang mache. Mhm. Wirklich, mein Leben lang. Und das bin ich. Das kann man, Schreiben kann man auch nicht von mir trennen. Das bin ich. Und zu merken, das geht jetzt nicht mehr, das ist katastrophal. Also das zerstört einem total.
Weil das ganz tief was auch mit deiner Begabung zu tun hat, mit deinem Leben zu tun hat, was du auslebst.
Ja.
Und man weiß auch nicht, wie lange es dann noch anhält.
Genau, genau.
Gab es ein oder zwei Lösungsmomente im wahrsten Sinne des Wortes? Also wahrscheinlich ist das ein eigenes Podcast-Gespräch an für sich, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und vielleicht sogar auch ein Buch wert.
Ja, das ist wahr, das ist wahr.
Aber rückblickend, was würdest du sagen, übergeordnet sagen, boah, das hat eine Wendung gebracht.
Übergeordnet ist es einfach, dass ich habe darum gerungen, habe mir schöne Momente gegönnt im Ausland und so. Ich bin auf dem Jakobsweg 2 Monate gelaufen, quer durch Portugal und Spanien. Mhm. Und ehrlich gesagt, das hat dann einen Großteil dieser Blockade gelöst, dass ich nachher wieder frisch rankomme. Mhm. Das ist so die Kurzfassung.
Ja.
Die andere Fassung würde tatsächlich ein Podcast-Gespräch in sich sein.
Ja.
Genau, genau.
Und hat die Parallele zu deinem Joggen rauskommen, Abstand gewinnen, anderen Rhythmus zu haben und es wieder anpacken zu können?
Ich glaube, die Natur macht tatsächlich viel aus, habe ich so den Eindruck, zumindest bei mir.
Ja.
Dass wenn ich draußen in der Natur bin, je länger, also weil eben 2 Monate ist dann viel und das tat gut.
Mhm.
Was ganz anderes eben draußen irgendwo und dann kriegst du wieder den Kopf frei. Und ich habe mir auch bewusst gesagt, bevor ich ging, ich werde mich null mit der Story beschäftigen. Null. Das ist jetzt wie auf Eis gelegt. Und ich habe mich dran gehalten. Ich habe mich keinen Moment damit beschäftigt. Also auch meinem Hirn nicht gestattet, mich da reinzudenken. Nee, habe gesagt, nein, andere Welt, andere Zeit. Ich bin jetzt hier am Wandern, am Laufen und so. Und das ist alles, was zählt. Und das tat gut.
Ja, das Hirn abzuschalten, das ist gar nicht so einfach, weil man nimmt sich ja überall selbst mit hin. Bei mir ist zum Beispiel ein so ein Punkt, ich fahre gerne Fahrrad und manchmal sage ich, ich kann gar nicht so viel strampeln, bis sich endlich was in meinem Kopf gelöst hat. Also ich kann das sehr, sehr nachvollziehen. Ich höre oft, wenn ein neues Buch von dir auf dem Markt ist, boah, das habe ich an einem Wochenende durchgelesen oder in 30 Stunden durchgelesen. Jetzt erzählst du mir und uns hier von Schreibblockaden und von der Vielzahl auch deiner Bücher. Ja. Wenn jemand sagt, boah, das ist in 2 Tagen durchgelesen, nimmst du das als Kompliment oder sagst du, hey, Leute, teilt es euch ein. Das war sehr viel Arbeit.
Also ich nehme es natürlich als Kompliment. Es ist ja toll, wenn die Leute das so schnell durchlesen. Ich muss dann einfach manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn ich habe so 2, 3 Leute, die schreiben mir dann auch, die haben das Buch gelesen, eben einen Tag später oder so, kommen sie, schreiben mir einfach, das Buch war toll, wann kommt das nächste? Und ich so, Mensch, wenn du wüsstest, wie lang das ich an diesem Buch schreibe und du zack, gelesen, wo ist das nächste? Und ich, ja, da musst du noch 1 Jahr oder 1,5 oder 2 Jahre warten.
Ja.
Ist nicht schnell geschrieben.
Ist auf jeden Fall jedes Mal ein Highlight.
Ja.
Also du hast es gerade schon gesagt, anfänglich hast du Jugendbücher geschrieben.
Ja.
Und dann ging es, ich sage jetzt aus meiner Sicht, wenn ich deine Chronologie sehe,
ja,
ziemlich schnell in True-Life-Stories über. Die Mörderin, also über eine Pastorin, die einen Menschen erschossen hat. Von einem Flugzeugentführer oder auch von Menschen, die auf den Straßen von Brasilien oder auch USA aufgewachsen sind. Einem Hooligan oder Bankräuber, einem Bad Cop oder sogar dem Staatsfeind Nummer 1 aus Peru.
Ja.
Übrigens, ich sag's nochmal, schaut euch gerne die Chronologie an von Damaris Kofmils Homepage. Also wir werden es auf jeden Fall unter diesem Podcast hier verlinken. Es sagte mal jemand zu mir, durch die Bücher von Damaris Kofmil nehme ich die Menschen, die auf der Straße sitzen, viel mehr wahr.
Mhm. Wow.
Also es geht um Menschen und ihr persönliches Leben.
Ja.
Wo und wie lernt man die Menschen kennen? Also wo hast du die Menschen kennengelernt? Und was würdest du sagen, haben diese ganzen Stories gemeinsam?
Also die meisten, die du jetzt erwähnt hast, diese Stories, nicht alle, aber die meisten, das waren tatsächlich meine Nachbarn und so in Brasilien. Die habe ich,
okay.
Ja, wirklich, also die Shannon, also die Mörderin, das war meine Nachbarin und Flugzeugentführer, mit dem habe ich gearbeitet. Also es klingt so verrückt, aber so war es wirklich. Also ich habe echt da die verrücktesten Leute um mich herum gehabt und mit denen gearbeitet. Das waren meine Freunde und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich würde gerne ein Buch über dich schreiben. Du hast eine Wahnsinnsstory. Ach echt? Die haben das manchmal gar nicht so wahrgenommen, dass es so unglaublich ist, was sie erlebt haben. Später habe ich dann die Leute übers Internet, ehrlich gesagt, so kennengelernt. Also ich habe einfach gesucht, der Bad Cop. Da habe ich einfach irgendwie in Google eingegeben, Polizist, aber auf Englisch und korrupt und noch Christ. Irgendwie diese 3 Stichworte und dann geguckt, was Google ausspuckt. Und dann habe ich einen gefunden und habe den angeschrieben und gesagt, du, könnte ich ein Buch über dich schreiben? Und er sagt, ja, ja, können wir machen. So war das. Und was alle gemeinsam haben, war deine zweite Frage. Also das eine, das alle gemeinsam haben, sie haben alle mit Gott zu tun. Und es sind mehrere Dinge, die sie gemeinsam haben. Das eine ist, die meisten von ihnen waren Leute, die am Rand der Gesellschaft standen. Also meine ersten Bücher vor allem. Von der Straße, von irgendwo, einfach Ausgestoßene von der Gesellschaft. Und welche, wenn man die Story auch liest, denkt man, die haben keine Chance mehr im Leben. Also wirklich, das ist jetzt vorbei. Die viele sind auch im Gefängnis gelandet und so. Einfach so der Abschaum der Gesellschaft. Und dann kommt Gott und bewegt ihre Herzen und die verändern sich. Aber radikal. Also als ich den Flugzeugentführer kennenlernte, hat er ja keine Flugzeuge mehr entführt. Damals hat er Geiseln genommen. Nachher habe ich gedacht, was, wie du? Du bist der ruhigste, sanftmütigste Mensch, den ich kenne. Und er, ja, ich habe halt so. Und ich, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Aber so kann Gott Menschen verändern. Und das 1:1 zu erleben mit ebenso krassen Geschichten, so Menschen, wo du denkst, es ist nicht möglich, unmöglich. Und dann das zu hören. Also das begeistert mich auf immer wieder aufs Neue. Also einfach diese Veränderung, die Gott bei Menschen macht, allgemein und dann speziell bei Menschen, wo wir, die wir aufgegeben haben, die nichts mehr sind, die nichts mehr können und nichts vorzuweisen haben.
Ja, wenn du sagst, die Menschen haben mit dir zusammen gelebt, die waren in deiner Nachbarschaft. Ich meine, wir haben ja auch Menschen bei uns in der Nachbarschaft. Ja. Das heißt, du hast sie wahrgenommen, kennengelernt und hast das Besondere sehen können und dann letztlich auch aufschreiben können. Gleichzeitig sind das ja schon auch Hammer-Titel, die du da hast von den True Life Stories und auch wirklich krasse Stories. Ja. Wie schaffst du es, Menschen nicht zu verurteilen?
Die Sache ist die, ich habe das Gefühl, dass wir Menschen das alle ein bisschen in uns haben. Ich weiß eigentlich nicht, wieso, dass wir das in uns haben. Das finde ich furchtbar, aber ich gehöre ja auch dazu. Also wir sind so schnell. Manchmal, nur wenn wir schon eine Stimme hören, dann denken wir, ach, der und der ist so und so. Nur von der Stimme, wenn wir nicht mal die Person kennen. Und dann ist die Person total anders. Oder wir sehen ein Bild auf Facebook und wir machen uns, ich auch, automatisch, ah, die ist so und so, ach, guck mal da, ja. Und unten durch irgendwie. Also man hat die Person nicht mal kennengelernt und man hat schon meistens ein negatives Bild von der Person. Total schade. So, irgendwie sind wir Menschen dummerweise so gestrickt, habe ich den Eindruck. Und wie man das ablegen kann, ehrlich gesagt hat mein Mann mir da viel geholfen, weil er war sowieso kein 0815-Typ. Mein Mann, viele haben immer gesagt, er war der christliche Michael Jackson, so hat er auch ausgesehen. Und er hatte das Flair, so Menschen anzuziehen, die einfach wirklich nicht der Norm entsprochen haben. Also, und wir haben dann manchmal, das war wirklich, da hatten wir lustige Sachen. Also ich stand manchmal über meine Mama, weil es kamen auch zu uns nach Hause zum Übernachten und so. Und sie hat immer alle willkommen geheißen und so und vom Bahnhof abgeholt. Ich dachte manchmal, was meine Nachbarn wohl denken. Aber eigentlich ist mir total egal, ich muss nur immer schmunzeln denken. Was denken die wohl über uns, wenn da meine Mama, Muttersehen allein am Bahnhof geht und holt so einen, wie könnte man den bezeichnen, so einen mit einem schwarzen Zylinder, weiß-schwarz geschminkt, das ganze Gesicht so ähnlich wie Kiss vielleicht so und dann noch einen schwarzen Mantel bis zum Boden. Und den hat sie abgeholt vom Bahnhof und die Nachbarn haben das gesehen und ich dachte so, die denken wahrscheinlich, was ist denn da los? Und dann der Nächste, der kommt, irgendwie irgendeine Drag Queen oder so in High Heels, und aber es ist ein Mann und total geschminkt und aufgedunsene Lippen und was weiß ich alles. Nächste Person, oder? Kommt zu uns nach Hause. Und so haben wir Menschen bei uns zu Hause gehabt, wo alle eigentlich so ein bisschen den Kopf schütteln und denken, was ist das für einer und so. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass sie einfach kam, durch meinen Mann, lernte ich sie ja kennen, hatte vielleicht manchmal auch so, was ist das für einer und so. Und dann beginnt man mit diesen Leuten zu reden. Du setzt dich hin und lässt die mal erzählen. Und dann geht dir das Herz auf. Also mir jedenfalls. Ist mir bei jedem so gegangen. Wenn die mal beginnen, aus ihrem Leben zu erzählen, was sie durchgemacht haben, wie sie gemobbt werden, wie sie ausgegrenzt werden, die Schicksalsschläge, die sie erlitten haben, warum sie so sich kleiden, wie sie sich kleiden, warum sie ja so sind, wie sie sind, meistens einfach wirklich anders. Und dann denkst du einfach, wow, und ich habe dich gesehen und verurteilt. Unglaublich. Und so habe ich das gelernt und seither eigentlich dadurch wirklich einen anderen Blick dafür bekommen. Also wenn ich bin fast dazu hingezogen, muss ich sagen, zu Menschen, wenn ich jemanden sehe, der sieht, entspricht nicht der Norm, in welcher Form auch immer, fühle ich mich dazu hingezogen und denke, ich will seine Story hören. Da ist eine Story, die will ich hören.
Dimitri ist dein persönlicher Jack. Das hast du. Das erzählst du manchmal auf deinen Events.
Ja.
Und du hast ein Buch über ihn geschrieben.
Ja.
Wilder Himmelskrieger. Was machte Dimitri oder was macht ihn zum wilden Himmelskrieger? Das ist ja zeitlos.
Also macht er ist, weil er tatsächlich nicht mehr unter uns hier auf der Erde ist. Also er ist 2017 ist er verstorben, überraschend. Aber er war wirklich ein wilder Himmelskrieger in dem Sinne. Also er hat einfach für Gott alles gegeben und für die Menschen alles gegeben. Also er hätte sein letztes Hemd gegeben. So war er. Und er hat einfach, er hat einfach sein Herz für Gott voll hingegeben und sich voll von ihm gebrauchen lassen. Wir waren auch viel auf Tournee und da sind die verrücktesten Leute halt gekommen. Und wenn er gepredigt hat, sind sie zum Glauben gekommen, weil er eben auch so anders war und sich auch so anders präsentiert hat. Und das hat die Leute angezogen. Und dann sind sie wirklich, die haben sich, ihr Leben Jesus gegeben. Und deswegen also empfinde ich ihn als Himmelskrieger, weil er wirklich einfach für den Himmel gekämpft hat in dem Sinne. Mit seiner Stimme war ein guter Tänzer, Sänger, Musiker, Evangelist, Pastor. Er war selber einmal Drag Queen gewesen, das schreibe ich in einem anderen Buch. Also er war einfach anders und das hat die Menschen begeistert. Und seine Liebe, er hatte eine Ausstrahlung, er hatte so liebevolle Augen und hat einfach die Menschen angenommen, wie sie sind. Und das haben die Menschen auch gespürt. Das hat man immer gespürt. Und das habe ich so noch nie bei jemandem, also so intensiv noch nie bei jemandem gesehen. Also es gibt vielleicht 2, 3 Leute, wo das so auffallend ist, wie es bei ihm war. Einfach wie er die Menschen liebte. Mhm. Unglaublich.
Ich habe ihn leider nicht persönlich kennenlernen dürfen. Ja. Ich durfte ja mal an einem Wochenende bei euch mit dabei sein, als ihr ein Event durchgeführt habt, also du und dein Team.
Ja.
Und da waren echt einige Menschen, die echt gesagt haben, was Dimitri für sie bedeutet hat, wie er sie ermutigt hat und wie er sie einfach geliebt hat.
Ja.
Und gestärkt hat. Also ich habe nur Positives von Dimitri gehört.
Ja.
Und das Buch Himmelskrieger habe ich gelesen. Und das hat das, was ich gehört habe, bestätigt und einfach auch in meinem Herzen mit bestärkt. Du hast ein Buch über dein Leben und auch ein Stück weit über euer Leben geschrieben.
Ja.
Kämpferseele.
Ja.
Hast du es betitelt. Was ist deine persönliche True-Life-Story?
Oh, das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen in ein paar wenigen Sätzen. Also ich habe einfach sehr viele Stürme erlebt in meinem Leben. Und ein großes Thema, das daraus hervorgekommen ist, ist Vergebung. Weil ich viel, viel verletzt worden bin, viel von Christen verletzt worden bin und viel vergeben musste, durfte. Also ich bin jetzt auch, wenn ich das heute erzähle, ich bin wirklich drüber hinweg. Ich konnte vergeben. Es ist alles gut geworden in meinem Herzen, kann man sagen. Es ist Ruhe eingekehrt. Aber geschehen ist es, also dass viele Dinge passiert sind, die mich zutiefst verletzt haben. Ja, und die mir beinahe den Glauben genommen haben, den Glauben an Gott. Eigentlich beinahe hätte ich ihn über Bord geworfen deswegen. Ja, und das ist also im groben Ganzen meine Story, dass ich viel Schlimmes erlebt habe, aber dass ich vergeben konnte und ja, jetzt wieder aufgestanden bin und immer noch Christ bin, was mich selber überrascht nach allem, was passiert ist. Es ist nur Gnade, ich bin Gott dankbar, dass er mich nicht hat fallen lassen, weil ich habe eigentlich wirklich aufgegeben. Aber ja, er hatte offenbar noch was mit mir vor, wofür ich ihm dankbar bin und hat mich irgendwie wieder gestärkt und wieder zum Leben erweckt, wenn man so will. Ja, das ist die einigermaßen kurze Fassung.
Also eine sehr, 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 sehr kurze Fassung. Als ich damals 2020 an meinem Geburtstag dein Buch angefangen habe zu lesen, Kämpferseele, habe ich gedacht, also ich glaube, wir haben alle irgendwie was in unserem Leben erlebt und ich glaube, jeder könnte auch hier und da eine Story erzählen. Und ich habe gedacht, als ich viele Punkte deiner Storys da lesen durfte, habe ich gedacht, boah, krass, wie viel in dein Leben hineinpasst. Mhm. Und dein Leben geht ja noch weiter.
Ja.
Und krass, dass du so frei, und das meine ich so, frei lachen kannst und die Falten an der richtigen Stelle hast. Weil das ist nicht mal eben so. Vergebung oder
Nein.
im Herzen safe werden oder sowas, das ist ja wahrscheinlich, hat wahrscheinlich Jahre gedauert.
Hat viele Jahre gedauert, ja.
Ich meine, du bist ein Mensch, du stehst schon lange in der Öffentlichkeit und wir können uns alle vorstellen, dass das nicht immer einfach ist, so, ja. Und um das einfach konkret auch zu machen, so, wie gehst du damit um, wenn Menschen böse sprechen? Und böse meint in diesem Fall schon nicht, dass man Kraftwörter benutzt, sondern böse meint in diesem Fall schon, dass man Schlussfolgerungen schließt, dass Wahrheiten ein Eigenleben entwickeln, dass es dann sehr schnell zur Lüge wird, als Beispiel. Also wirklich eine tiefe Ungerechtigkeit. Du bist beklaut worden und was weiß ich alles. Brauchen wir das ganze Negative, brauchen wir gar nicht alles hervorholen.
Ja.
Aber wie schafft man das, und das meine ich wortwörtlich, wie schafft man das zu überleben? Nicht nur damit umzugehen, zu überleben.
Ja. Fast nicht, wirklich fast nicht. Also es hat mich wirklich, wirklich zerstört. Also wirklich. Also und manchmal merke ich sogar, dass das heute noch, dass wenn Böses, also Gott sei Dank, ehrlich, Gott sei Dank, das ist eigentlich jetzt fast nie mehr. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern in den letzten Jahren, dass es nochmal passiert ist. Gott sei Dank. Ich bin da Gott auch dankbar, weil er auch weiß, wie viel er mir zumuten kann. Aber das Herz ist dann irgendwann so verletzt. Weil das sind alles wie Messerhiebe, Messerstiche. Wirklich alles, jedes einzelne böse Wort. Und du weißt einfach, und das ist nicht wahr und das stimmt nicht und so. Und du kannst dich wenig wehren. Also egal, ob du was sagst oder nicht sagst, es ist sowieso falsch. Das macht was mit einem. Ich kann dir nur sagen, es ist Gottes Gnade, dass ich noch hier bin. Wirklich, also, weil das überlebst du eigentlich nicht. Oder du erholst dich nicht davon. Das ist so schmerzhaft. Und das hat dann ganz viele liebevolle Menschen gebraucht, um diese Wunden zu heilen. Einfach Begegnungen mit Menschen, die mir zugehört haben, die mich wertgeschätzt haben, die mir einfach mit Freundlichkeit, so einfach, aber wirklich mit Freundlichkeit begegnet sind. Und von den Begegnungen brauchte es aber ganz viele. Und mit diesen ganz vielen Begegnungen hat allmählich über die Jahre hinweg mein Herz Heilung finden können. Also hat Jesus mein Herz geheilt. Aber ja, es war heftig und eigentlich, also ohne Gottes Hilfe weiß ich nicht, wie man damit klarkommt oder das überlebt, es sei denn, man wird bitter. Und das bin ich auch geworden. Und deswegen glaube ich auch, haben wir so viele bittere Menschen. Weil irgendwann kann man als Mensch nicht mehr damit umgehen. Und dann verwandelt sich das in Bitterkeit.
Mhm. Ja. Ein Zitat bringst du, ne, zur Bitterkeit.
Ja, Bitterkeit ist wie, wenn du einen Giftbecher trinkst und hoffst, dass der andere dran stirbt. Und es ist heftig, aber so ist es. So habe ich es erlebt. Ja, und es ist nur Gott, der das heilen kann, wirklich.
Und so liest man das auch in deinem Buch. Es ist keine Abrechnung.
Nein, nein.
Es ist ein Beschreiben und ein hoffnungsvolles, lebensbejahendes Leben.
Mhm.
Eine Situation, die kommt mir gerade in den Sinn, als du es gerade gesprochen hast. In dieser Freundlichkeit, wo viele Menschen dir freundlich begegnet sind, kam mal ein Engel mit roten...
ja, mit rot lackierten Fingernägeln. Ja, das ist eine wirklich, wirklich unglaubliche Story. Also das war an einem Punkt, wo ich wirklich, nach Dimitris Tod war das, und ich war so zerstört, am Boden kaputt, einfach von... Man muss sich das überlegen, ich meine, das war jahrzehntelange Messerstiche von Christen. Mhm. Und ich konnte damit nicht mehr umgehen, wirklich nicht. Und dann habe ich einfach Gott gesagt, das ist wieder die Kurzfassung. Ich habe Gott gesagt, jetzt musst du eingreifen. Ich mache einen Schritt auf dich zu, einen Minischritt, für mehr habe ich die Kraft nicht mehr. Und dann ging ich in eine Gemeinde, in Zürich war das, und habe den ganzen Gottesdienst nur geweint. Und einfach Gott mein Herz hingehalten, mein verletztes, kaputtes, zertrampeltes Herz hingehalten und gesagt, heile mich und gebrauche mich. Heile mich und gebrauche mich. Und das habe ich wiederholt und wiederholt. Und am Ende des Gottesdienstes ist eine Frau auf mich zugekommen und hat sich gefreut, mich zu sehen und so. Und dann habe ich ihr gesagt, ach, du hast ja keine Ahnung, wie es in mir drin aussieht. Und dann hat sie einen Stuhl genommen, wir haben uns nebeneinander gesetzt und sie hat 20 Minuten lang mit mir geweint. Wirklich. Weil ich habe nur noch weinen können. Und sie hat 20 Minuten lang sich mein Weinen angehört, mir Tempotaschentücher gereicht und nichts gesagt. Nichts gesagt, einfach da gesessen. Und sie hatte rot lackierte Fingernägel. Und deswegen, ich kannte nämlich ihren Namen nicht, habe ich später in einem Freundesbrief geschrieben, Leute, mir ist ein Engel mit rot lackierten Fingernägeln begegnet. Ja, das war die Story und es hat wirklich ganz viel Heilung gebracht. Ganz, ganz viel. Ja.
Wer ist Gott für dich?
Mein bester Freund, er ist immer an meiner Seite. Er ist mein Gesprächspartner Nummer 1, Tag ein, Tag aus eigentlich. Ich rede eigentlich ständig mit ihm innerlich. Vor allem, wenn ich am Schreiben bin, vor dem Schreiben auch, nachher auch, also beim Joggen auch. Beim Joggen redet er meistens, das ist lustig. Das ist echt witzig. Da fällt mir gerade so eine Szene ein, das ist wirklich lustig. Habe ich für Noah habe ich was gebraucht, eine Idee, wie es weitergeht. Und ich bin am Joggen, also es ist immer ein Zwiegespräch dann zwischen Gott und mir. Und ich bin am Joggen und dann, es ist nicht, dass ich eine Stimme höre, also ich höre keine Stimme. Aber ich fühle eigentlich tief in mir drin, so wie das Gott zu mir spricht. Und ich weiß dann auch, das sind jetzt nicht meine Gedanken. Und dann habe ich ihm gedacht, wie soll es denn jetzt weitergehen bei dieser und dieser Szene? Und dann sind mir so viele Ideen gekommen, dass ich wirklich, irgendwann habe ich gestoppt, habe aufgehört zu joggen. Und zuerst habe ich gesagt, Have Five, und habe wirklich so eine Faust gemacht und mir vorgestellt, wie Gott jetzt da mit mir Have Five macht. Nein, nicht eine Faust, da macht man ja eine Hand einfach so. Have Five, weil das so coole Ideen waren, die wir zusammen entwickelt haben. Und dann bin ich weiter gejoggt und dann hat er mich bombardiert mit Ideen. So stark, dass ich das Gefühl hatte, ich glaube, es macht ihm jetzt total Spaß, mit mir diesen Noah auszuarbeiten. Es war wirklich so, es ist gerade gesprudelt. Und dann irgendwann habe ich angehalten und habe Gott, glaube ich, akustisch sogar gesagt, jetzt musst du aufhören. ist zu viel. Ich muss das erstmal verarbeiten. Stopp, 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 zu viele Ideen. Und dann bin ich weitergejoggt und es war Stille. Also wirklich wie wenn er sagt, okay, okay, also gut, lassen wir es mal fürs Erste. Wir machen dann morgen weiter. Das ist cool. So erlebe ich Gott.
Ja.
Ja.
Wer ist ein Mensch für dich?
Och, was ist denn das für eine interessante Frage? Wer ist ein Mensch für mich? Ich möchte einfach, dass ich mehr Liebe haben möchte, auch für Menschen. Und gerade heute Morgen hatten wir ein Event und ich habe mir die Bilder angesehen von der Gemeinde. Die haben Bilder bis 1920, was weiß ich, ganz weit zurück und überall so Gruppenbilder von Menschen. Und ich habe die so angesehen und habe mir so vorgestellt, wie Gott diese Menschen so liebt. So liebt jeden Einzelnen. Und wenn ich ein Event habe, ist das immer auch mein Wunsch, dass ich die Leute wahrnehme, ernst nehme, ihnen zuhöre und auch wirklich Gottes Liebe für diese Menschen spüre. Und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich spüre das wirklich auch, weil das kann man wie nicht machen oder so. Und davon möchte ich mehr. Ja. Mhm.
Du hast jetzt schon öfters von Gott erzählt
ja.
und vom Noah
ja.
und vom Joggen.
Ja.
Denn seit einiger Zeit schreibst du Bible-Thriller, sagt man
ja.
das so?
Ja.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Also, ihr stellt euch jetzt einfach vor, ihr wärt jetzt mittendrin in der Geschichte von Noah. Also, wie Noah die Arche baute. Was ist davor passiert? Was hat er erlebt? Was war er für ein Mensch? Wie waren die Leute um ihn herum? Und was ist da alles passiert? Und die Tiere und alles. Und du als Leser bist einfach genau mittendrin. Und zum Beispiel, eine Frau hat es mal so treffend ausgedrückt. Ich musste so schmunzeln. Dann hat sie so geschrieben, also es ist ja so, ich wusste ja von Anfang an beim Lesen, wie die Geschichte ausgeht. Ich weiß ja, Noah kommt in die Arche. Er überlebt ja die Sintflut. Aber ich habe das ganze Buch gefiebert, dass es überhaupt bis dahin schafft und nicht vorher irgendwie umkommt. Und dann sagt sie, das ist doch verrückt. Dabei weiß ich ja, dass er überleben wird. Und so versuche ich, diese Bücher zu schreiben, dass man einfach die Figuren spürt, dass sie plötzlich beginnen zu leben. Und das versuche ich durch die Bibelthriller.
Also nicht jeder Mensch hat ja einen Zugang zur Bibel.
Ja.
Oder vielleicht fragt man sich, wie kann das spannend sein? Zumal, wenn man schon ein paar Storys aus der Bibel kennt oder auch gar nicht kennt. Ist die Bibel modern? Verstehe ich die? Was kann darin spannend sein? Was ist für dich das Spannende an all den Storys? Weil die Menschen haben ja real gelebt. So wie die Menschen damals mit Gott gelebt haben. Und wo liegen Gemeinsamkeiten zu unserer heutigen Realität? Also damals Menschen, heute Menschen.
Ja.
In der Bibel ist es aufgeschrieben.
Ja.
Heute leben wir in einer modernen Welt.
Ja.
Wo sind die Gemeinsamkeiten?
Da gibt es so viele. Also ich muss es jeweils ein bisschen herauskristallisieren, weil die Geschichten ja tatsächlich eingebunden sind in Kulturen, die wir eigentlich so nicht mehr verstehen. Also die tun manchmal Dinge, oder ich meine gerade was Mann-Frau angeht oder verheiratet sein und dann noch die Magd dazu irgendwie hat auch noch Kinder vom Mann und solche Dinge, wo wir denken, also geht's noch? Also völlig schräg. Und dann versuche ich das so auszuarbeiten, dass man es verstehen kann, wie das damals wirklich war, aber gleichzeitig versuche ich gewisse moderne Gedanken doch wirklich einzubauen, sodass sich jeder irgendwie drin finden kann. Und dann habe ich echt gemerkt, dass das Menschen sind wie du und ich. Also eigentlich eins zu eins, wenn du jetzt den kulturellen Hintergrund wegnimmst, der ist halt einfach da. Aber ansonsten, ihre Ängste, ihre Zweifel, ihre Fragen, ihr Glaube, den kann man eins zu eins mit heute vergleichen, wie wir es auch erleben können und tun oder vielleicht nicht tun, je nachdem, wo wir gerade so stehen. Aber das habe ich gemerkt, dass die sind gar nicht so anders wie wir. Und das tut gut. Das ist voll cool. Dann werden auch irgendwie die Helden, die wir so als Helden anschauen, sind plötzlich einfach ganz normale Menschen, die Großes erlebt oder vollbracht haben oder so mit Gott. Aber ansonsten, genau gleich wie wir. Genau gleich. Das macht Mut. Total.
Das heißt, welche hast du schon geschrieben?
Also Noah habe ich jetzt 20 Mal erwähnt. Oder Noah, natürlich. Mhm. Noah, weil das ist am Anfang. Dann der Abraham. Und jetzt kam der Jakob heraus. Und jetzt aktuell hocke ich an Josef.
Hör mal, ich freue mich. Damaris, bei all dem, was du an sehr schwierigen, an traurigen, bei allem, was du an schönen und auch an leichten Momenten erlebt hast und auch noch weiterhin erleben wirst, Was macht für dich durch alle Zeiten hindurch das Leben lebenswert?
Ich würde sagen einfach, dass wir mit Gott unterwegs sein dürfen und wissen dürfen, er ist einfach da. Egal, was kommt, wirklich. Und er teilt alle Momente mit uns, die schönen wie auch die schwierigen. In den schwierigen ist er auch dabei. Wir sehen ihn dann manchmal nicht so, aber er ist auch da. Und die schönen, da freut er sich mit uns. Und einfach so durchs Leben zu gehen, zu wissen, da ist jemand, der ist immer da. Immer da. Und er wird mich ans Ziel bringen. Das wird er. Daran glaube ich hundertprozentig. Das, finde ich, macht das Leben aus. Mit ihm voranzugehen, jeden Tag.
Danke, dass du heute hier warst und erzählt hast. Und dir und euch als lieber Mensch und als liebe Menschen, habt einen schönen Tag. Lasst euch überraschen von Gott. Möchtest du noch was sagen?
Nee, ich glaube nicht. Es war wunderbar, hier zu sein. Danke, Tirza, dass ich hier erzählen durfte. Das war wunderbar. Dankeschön.
Tschüss. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Vincent, einem ziemlich jungen und coolen Typen, der für sich beschlossen hat, Pastor zu werden. Was das für sein Leben bedeutet und wie er Gott und Menschen wahrnimmt und warum es kostbar ist, gerade in der heutigen Zeit an einen guten, lebendigen Gott glauben zu können, darüber werden wir reden.